3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation. Wir laden uns ja gerne interessante Leute ein, die einen ganz besonderen Blick auf das Thema Transformation, Leadership und Unternehmertum haben. Wir hatten unter anderem schon einen Bundesliga-Schiedsrichter zu Gast, den Private Equity Buddha, einen Olympiasieger und einen der höchsten Offiziere der Luftwaffe. Und heute ist wieder jemand hier bei uns, der eine sehr interessante Geschichte zu erzählen hat. Es geht um die Transformation der vielleicht traditionsreichsten Private Equity Gesellschaft in Deutschland. Und das heißt, wir bekommen richtig spannende Einblicke hinter die Kulissen eines Finanzinvestors. Unser Stargast ist Chef der Hannover Finanz, die vor 45 Jahren von seinem Vater gegründet wurde und unter anderem so erfolgreiche Firmen wie Fielmann und Rossmann auf ihrem Wachstumspfad begleitet hat. Doch seitdem hat sich das Team stark verändert und die neue Mannschaft baut beherzt das Portfolio, die Investitionsstrategie und auch die Unternehmensstrategie um. Und wir freuen uns, dass du dir trotz alledem ein bisschen Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen, Götz Herz Eichenrode.
Vielen Dank, Michael. Schön, dass ich mich hier einreihen darf in die untere Reihe von interessanten Persönlichkeiten.
Und welchen besseren Co-Host könnte ich mir für so eine Podcast-Folge vorstellen als Paul Taaf, der in den 90ern und 2000er Jahren als Finanzchef bei einigen Private Equity finanzierten Unternehmen war. Und heute als Unternehmer bist du immer noch tagtäglich in Kontakt mit der neuen Generation von Private Equity Managern, mit denen du CFOs für die Portfoliounternehmen findest. Also auch sehr interessante Perspektiven auf das alte Private Equity, auf das neue Private Equity. Ja, hallo Paul.
Guten Morgen Michael, guten Morgen Götz. Schön auch dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch physisch vor Ort in Frankfurt zu sein. Passiert selten, muss ich sagen. Ich bin ja meistens in Bad Vilbel, aber ich freue mich wirklich auf unseren Austausch.
Meine Schwiegereltern kommen aus Bad Vilbel.
Ah, vertiefen wir nachher. Ja, genau. Ich kenne sie bestimmt. Ja, genau. Welche Straße?
Das wusste ich nicht. Wenn der Moderator am schlechtesten informiert ist, hat er sich immer schlecht vorbereitet. Also erster Minuspunkt für mich. Götz, dein Vater hat vor 45 Jahren die Hannover Finanz gegründet und groß gemacht. Ihr wart eine der ersten Private Equity Gesellschaften, habt seitdem mehrere hundert Mittelständler finanziert und begleitet. Dich hat dein Vater bei einigen Branchengrößen in einer harten Lehre geschickt, dass du das Private Equity Geschäft von der Pike auf lernst. Und 2009 bist du als Geschäftsführer zurückgekommen. Seit 2017 bist du Sprecher der Geschäftsführung. Wie viel hat die Hannover Finanz von heute denn noch mit dem Unternehmen zu tun, bei dem du vor 15 Jahren eingestiegen bist?
Erläutere ich gerne. Vor wenigen Wochen hatten wir 45-jähriges Jubiläum gefeiert und da hatte ich auch eine kleine Rede vorbereitet natürlich. Und da hatte ich auch in der Rede gesagt, viele unserer alten Kollegen würden die heutige Hannover Finanz wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Von dem, wie wir auftreten, schon allein, wie man heute mit Jeans und auch mal mit einem Polohemd ins Büro kommt im Sommer. Aber was vielleicht wichtig ist, der Kern der Hannover Finanz eigentlich, die Werte, die dahinter stehen, die sind geblieben. Und das ist ja das, was uns auch ausmacht gegenüber mittelständischen Unternehmern, wie wir miteinander umgehen. Ansonsten haben wir natürlich sehr, sehr viel Veränderung gehabt. Ich bin jetzt, wie gesagt, mittlerweile 15 Jahre bei der Hannover Finanz. Und ich überlege noch, als ich angefangen hatte, da hatte noch jeder einen Anzug und eine Krawatte getragen. Ein Kollege sagte mir vor kurzem, als ich meinen ersten Arbeitstag hatte, kam ich gleich mit Jeans. Das wurde von den jungen Kollegen sehr positiv aufgenommen. Und ich glaube, wenige Wochen später gab es dann auch keine Krawatten mehr. Und ja, so hat sich das natürlich immer peu à peu weiterentwickelt.
Wir hoffen aber noch ein bisschen mehr rauszufinden über Veränderungen abseits des Dresscodes. Paul und ich möchten mit dir gerne über drei Themen heute sprechen. Über die Verjüngung des Teams, über die Modernisierung eures Portfolios und den Ausbau eurer Angebotspalette um spezielle Themenfonds. Beginnen wir mal mit dem Team. Die Generation von Investmentmanagern, die mit deinem Vater das Unternehmen gemeinsam aufgebaut hat, ist in den letzten Jahren sukzessive in den Ruhestand getreten. Heute wimmelt es auf euren Fluren von Millennials, 30, 40, Anfang 50-Jährigen. Du bist selbst noch keine 50, aber schon einer der Ältesten in der Truppe. Wie schwierig war es denn, diesen personellen Übergang zu managen?
Das war natürlich sehr herausfordernd. Und wie du gerade richtig sagtest, als ich angefangen hatte bei der Hannover Finanz, war ich wahrscheinlich der Jüngste, auch wenn ich schon sehr viel Private Equity Erfahrung mitgebracht hatte. Auf der anderen Seite, heute bin ich mittlerweile der Älteste, muss ich auch leider eingestehen, neben wenigen anderen Kollegen. Und das war natürlich eine Herausforderung, so eine Mannschaft zu verändern, insbesondere wenn man auch erfolgreich ist natürlich und immer sehr erfolgreich war. War es so, als ich angefangen hatte, dass man dann ein Team hatte, das waren alles Kollegen, ich sag mal, die sind wahrscheinlich so 5 bis 10 Jahre älter als ich gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war ein eingespieltes Team. Man hat ja damals auch sehr stark von auch Erfahrung und Industrieerfahrung gelebt im Private Equity. Und das hat sich natürlich komplett geändert. Zum einen brauchen wir heute, es ist eine sehr prozessorientierte Industrie geworden. Also wir sind ja in sehr vielen professionellen Auktionsverfahren, wo man eben auch dann sehr schnell sein muss. Man muss tief in die Analyse heute reingehen, in die Unternehmen, um da wirklich unter die Motorhaube schauen zu können. Und da braucht man zusätzlich eben neben der ganzen Erfahrung auch ein ganz anderes Skillset noch. Und das hat sich einfach geändert. Und da die Kollegen mitzunehmen, das ist natürlich nicht einfach, gerade wenn man eben so lange zusammengearbeitet hatte und da wirklich eine Mannschaft hatte, die auch alle aus einer Altersgruppe kam. Ne? Heute haben wir ein Team, wir haben alle Altersstufen dabei und da befruchtet man sich gegenseitig. Und früher sind alle Leute in ihrem eigenen Saft in der gleichen Generation geschwebt und hatten auch keinen Veränderungsdruck gesehen.
Götz, was sind die, ich finde das faszinierend, DBAG hat was Ähnliches gemacht, übrigens. Was sind für dich die drei Must-Haves, wenn du Leute einstellst bei Hannover Finance?
Naja, man braucht diese unbändige Lust natürlich, sich mit Unternehmern und Unternehmen, aber vielmehr den Unternehmern auszutauschen. Man braucht sehr hohen Arbeitseinsatz. Das ist für unsere Industrie im Projektgeschäft unabdinglich. Da muss man auch mal am Wochenende arbeiten. Aber es kann natürlich auch mal eine Zeit geben, wo ein bisschen mehr Luft ist. Und das Dritte ist, dass sie natürlich bei uns kulturell reinpassen müssen in die Firma. Denn wie gesagt, wir sind jetzt nicht wahrscheinlich der ganz typische Private Equity Investor. Wir sind sehr auf den familiären Mittelstand fokussiert. Also im Neudeutsch nennen wir das ja Primaries. Also wir sind häufig der erste institutionelle Investor, der in ein Familienunternehmen reinkommt. Da muss man auch irgendwo reinpassen. Ne? Man muss sich in diese Unternehmer mit reinversetzen können, in ihre Gedanken und Gefühle, wenn man so ein Unternehmen übergibt. Und das sind für mich eigentlich die wichtigsten Themen, die man verstehen muss.
Wie stellt man das fest, wenn jemand noch keine Erfahrung hat in dieser Umgebung, dass es passen kann?
Man bekommt ja schon in den Gesprächen mit, wie die Mitarbeiter so ticken. Und wir haben auch mittlerweile einen recht professionellen Recruiting-Prozess, wo eben auch junge Leute schon sehr tief durchleuchtet werden. Es werden viele Gespräche geführt, auch mit eben Juniors bei uns im Team. Und alle müssen da ein Veto abgeben oder ihre Meinung zu der Person. Und auch alle müssen dafür sein. Ansonsten würden wir die Person nicht einstellen.
Zusätzlich. Also jeder muss ja.
Genau, jeder muss ja sagen, also dass er ins Team passt. Genau.
Ja. Okay. Die Seniorität war ja früher ein prägendes Merkmal für euch, auch am Markt draußen. Also so Unternehmen wie Vielmann, Rossmann und so weiter, diese Unternehmerpersönlichkeiten, die habt ihr ja geknackt, indem ihr praktisch eigene Seniore-Unternehmerpersönlichkeiten gegenübergestellt habt, mit denen die zusammen am Kamin saßen. Könnt ihr jetzt, wenn ihr im Mittelstand unterwegs seid, mit 30, 40-Jährigen immer noch denselben Impact erzeugen auf der persönlichen Ebene?
Jein, man muss natürlich gucken, unser Team ist ja jetzt auch nicht nur 30-jährige Jungspunde, die Jugendforsch machen, sondern wir haben natürlich auch weiterhin sehr erfahrene und seniore Leute bei uns im Team, mir jetzt eingeschlossen mittlerweile. Und von daher muss man dann natürlich auch gucken, zu welchem Unternehmen passen welche Leute. Und wenn man ein bisschen mehr Grey Hair hat, haben wir auch Grey Hair. für den 80-jährigen Unternehmer. Und wenn man dann die, ich sag mal, Mitte 40-jährigen Softwareunternehmer hat, da haben wir andere Teammitglieder, die da besser passen würden wahrscheinlich.
Das hat sich bei euch ja auch geändert, aber auch generell am Private Equity Markt. Früher war ja Nachfolge, Leute, die wirklich auf den allerletzten Metern das Unternehmen abgegeben haben und teilweise gar nicht mehr konnten. Jetzt sind es ja oft Gründer, die mit 20, 25 gegründet haben, nach 30 Jahren keinen Bock mehr haben, beziehungsweise noch was anderes mit ihrem Leben anstellen wollen und dann mit Ende 40, Anfang 50 in eine Nachfolgetransaktion gehen. Darauf hat Private Equity reagiert? Meinst du schon ausreichend genug vom Generationswechsel her, dass das passt?
Ich glaube im Wesentlichen schon, auch man sieht das ja, du hast es gerade gesagt, DBAG und ähnliche, also auch, also es gibt ja noch ein paar andere Urgesteine, die sich auch diese Transformation erfolgreich gemeistert haben und auch dort die Teams sich einfach durchmischt haben, ja, jünger geworden sind, bunter geworden sind und ich glaube, da hat sich Private Equity schon gut drauf eingestellt. Ich gebe dir aber recht, wenn man heute mit Unternehmern auch in klassischen Industrien spricht, sind es häufig jüngere Unternehmer. Früher hat man ja tatsächlich häufig von diesem Mitte 70-jährigen oder Anfang 80-jährigen Unternehmer gesprochen, der eigentlich schon seine Nachfolge letztendlich versäumt hat, einzuleiten. Heute sind das jüngere Leute, die auch ganz klar sagen, zum Beispiel, wenn die in zweiter oder dritter Generation sind, mein Vater oder meine Eltern sind in der Firma gestorben, das will ich nicht. Ne? Und außerdem ist die Welt natürlich auch heute nochmal komplexer und schnelllebiger geworden. Und da wird auch sehr viel Unterstützung gesucht, natürlich auch von Private Equity.
Die alten Private Equity Kapitäne, die man vor Augen hatte, sind so Leute wie Henry Kravis, Steven Schwarzman, also richtige Cowboys, prägnante Persönlichkeiten, Alpha-Tiere ohne Ende. Und Private Equity hat ja auch immer die Community geprägt um sich herum, M&A-Berater, Due Diligence-Berater, Anwälte. Es hieß immer, die Private Equities sind besonders harte Kunden, die auch besonders taffe Ansagen machen und durchregieren in solchen Prozessen. Durch die Verjüngung hat sich da vielleicht auch die Art und Weise verändert, wie ihr als Branche mit eurem Umfeld, mit euren Beratern agiert?
Ja, das würde ich schon sagen. Also du hast ja gerade die großen, ich sage in Anführungsstrichen, Vorbilder natürlich für unsere Industrie, auch für uns lesen auch immer noch gern die Bücher dazu aus den alten Geschichten. Aber natürlich hat sich das verändert. Und wie ich auch sagte, wenn man jetzt mit einem Großkonzern spricht, braucht man auch zum Beispiel andere Berater wiederum. Also wenn KKR da große Familienunternehmen kauft, ist das sicherlich auch nochmal was anderes, als wenn wir ein mittelständisches Familienunternehmen kaufen oder uns dort beteiligen, das irgendwo 40 Millionen Umsatz hat und 200-300 Mitarbeiter beschäftigt. Da muss man ganz anders reingehen, weil man auch meistens gar nicht so in die Tiefe gehen kann. Da muss man pragmatische Ansätze finden. Ansonsten wird man niemals zu einem Ende in der Due Diligence kommen. Und das braucht auch wieder ein anderes Skillset an Beratern.
Paul, du hast ja auch noch viel mit Private Equity Grand Seniors gearbeitet hier in Deutschland. Ralf Hüpp zum Beispiel von Advent oder Wilken von Hodenberg von der DBAG. Stephen Coulter, CVC, alter Adel gewissermaßen, was das Private Equity Geschäft angeht, distinguierte Leute. Bedauerst du es, dass Private Equity heute jünger, dynamischer, vielleicht auch schnelllebiger geworden ist?
Och, ich habe sehr gerne mich inspirieren lassen von einem Ralf Hüpp oder Steve Coulter oder Thorsten Greder. Das habe ich sehr genossen. Ich arbeite aber genauso gerne mit jungen Menschen wie jetzt die Jungs bei DBAG oder anderswo. Ich habe ja selbst mein Team komplett verjüngt. Also ich habe nur Generation Z jetzt. Insofern habe ich diesen Move gewagt. Mir macht das Spaß. Ich glaube, die Geschwindigkeit in unserem Arbeitsleben fordert auch mehr Dynamik, was die Mitarbeiter angeht und aufgeschlossener gegenüber Change. Insofern, ich habe beides. Ich genieße jetzt und ich habe das damals sehr genossen und bin heute noch mit Ralf befreundet und mit Herrn Greder.
Und das hat sich ja auch in der Zusammenarbeit geändert. Ich meine, früher hatte man diese Persönlichkeiten und das wurde auch bei meinem Vater gesagt natürlich. Wenn man Beteiligungsprojekte oder Entscheidungen suchte, da hat man meinen Vater angeguckt, der hat den Daumen hoch oder runter gemacht und dann hat auch keiner mehr was gesagt. Heute ist halt viel mehr Teamarbeit in diesem ganzen Thema. Sowohl jetzt, wenn man ein Unternehmen prüft und analysiert und sich da beteiligt, aber auch in der Betreuung, weil auch dort die Facetten, die wir dort mit einbringen können, das kann gar nicht eine einzelne Person bringen an Skillset. Und von daher hat man dann eben auch viel mehr Personen, die interagieren mit den Unternehmen. Und das funktioniert dann auch.
Ich glaube, es war früher mehr who you know. Ja, heute ist es mehr what you know.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist ein Wesentliches. Und das gilt auch, glaube ich, für viele Länder, diese Kultur, dass man da ein super Netzwerker sein muss und so weiter. Heutzutage kommt es darauf an, was du kannst, was du kennst. Und du kannst dann einen Unternehmer beeindrucken. Damit ist weniger wichtig, ob er deinen Vater kennt oder der Opa, bla, bla, bla.
What you know ist ein gutes Stichwort, nehme ich gerne mal auf. Götz, wie groß ist denn euer Team inzwischen und wie stark hast du die Spezialisierung der einzelnen Leute vorangetrieben? Das gab es früher bei Private Equity ja auch nicht so stark.
Genau, also wir sind aktuell über die gesamte Gruppe, wenn man das als Gruppe mal bezeichnen möchte, 40 Mitarbeiter gute. Und ich sag mal, Investment Professionals im Private Equity Geschäft sind wir 20. Das ist eben das Team, was sich primär dann um Prüfung, Akquise, Betreuung und Ähnliches kümmert. Was wir aber eben zunehmend aufbauen und ausgebaut haben, ist, ich sag mal, eine Art Operating Team, was im großen Private Equity sicherlich schon seit Jahren gang und gäbe ist. Also wenn man an EQT denkt oder KKR, die haben ja Beraterscharen um sich herum auf der eigenen Payroll. Für einen Small Cap Investor ist das sicherlich schwieriger, eben sowas aufzubauen. Dadurch, dass wir aber doch dann mittlerweile eine recht gute Größe entwickelt haben als Hannover Finanz, aber weiterhin kleinere Unternehmen betreuen, haben wir das eben jetzt selber aufgebaut. Und da haben wir dann, also ich sag mal jetzt von Legal über Financial Excellence Team, wir haben jetzt gerade startet eine Dame für HR, was ein Riesenthema ist. Sowohl, wenn man über C-Level spricht, überhaupt hat man die richtigen Unternehmer mit am Tisch, die das Unternehmen führen. Aber auch die ganzen Unternehmen haben ja riesen häufig Probleme im Recruiting, also Fachkräftemangel und. Und sich da professionell aufzustellen, gerade den kleineren Unternehmen, fällt das sehr schwer. Wenn die das erste Mal von Kununu hören oder Ähnliches, das glaubt man gar nicht, dass das momentan dann noch häufig ignoriert wurde, solche Themen halt. Ne? Ja. Und da haben wir überall Spezialisten, die da mit reinkommen und einen im Querschnitt dann eben diese Unternehmen auf diesen Positionen unterstützen und zwar hands-on. Das sind eben keine, ich sag mal, wieder altgediente Industriekapitäne, die mal irgendwie Vertriebsleiter von Siemens waren oder Ähnliches oder Bereichsvorstand, sondern das sind Leute, die eben im mittelständischen Unternehmen hands-on unterstützen können und denen wirklich gute Tipps zeigen. Und das Schönste ist dann immer, wenn man zum Schluss hört, Mensch, die würden gerne die Leute übernehmen, ne? Weil am Anfang ist natürlich erstmal eine Skepsis da von dem Unternehmen. Jetzt schickt die Hannover Finanz da eigene Leute rein. Was soll das eigentlich? Aber wenn die dann sehen, dass das wirklich Mehrwert stiftet, dann hat man alles richtig gemacht.
Was ich interessant finde, Paul, du sagst ja immer, Private Equity, das sind Agents of Change. Private Equity stößt immer Change an. Das war schon immer so. Das hat sich nicht geändert. Früher war aber die Spezialisierung in den Investmentteams eher auf Branchenebene zum Beispiel vorhanden. Am Anfang gar keine Spezialisierung. Jetzt, glaube ich, habt ihr eher Spezialisierung für gewisse Arten von Change, zum Beispiel digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder sowas. Bringt ihr da auch schon Spezialisierung aus, speziell bei der Hannover Finanz, dass ihr sagt, auf speziellen Themen habe ich eigene Leute, die sich nur darum kümmern oder fast ausschließlich?
Es ist zweigeteilt. Vielleicht auch nochmal, als ich angefangen hatte, waren wir alles Generalisten. Ne? Ich habe mir gestern ein Softwareunternehmen angeguckt und am nächsten Tag habe ich mir einen Maschinenbauer angeschaut. Das funktioniert eben heute nicht mehr. Wir brauchen zum einen Sektoralspezialisten und so haben wir auch unser Team aufgebaut. Wir haben 4 Fokussektoren für uns entwickelt. Das ist einmal Business Services, das sind Software und IT-Services, das ist Medizintechnik und dann Advanced Industrials. Und da ist das Team mit drauf aufgeteilt. Die spezialisieren sich in diese Sektoren, das ist das eine, weil man natürlich schon spezielle Ahnung muss. Und der Unternehmer möchte auch heute hören, dass ich den unterstützen kann. Ja. Früher war ja auch so ein bisschen der Ansatz eines Unternehmers, der dachte häufig erstmal, wir sind eine Bank, ne? Als Private Equity und nicht Unternehmer oder Mitunternehmer. Da ist die Erwartungshaltung sicherlich heute eine ganz andere. Und dann kommt das Thema, was du sagtest, dass man dann noch Spezial-Know-how braucht für bestimmte Unternehmensfunktionen. Und wir haben das für uns so definiert. Wir haben gesagt, für uns gibt es 3 Kernkompetenzen, die Hannover Finanz selber mit beherrschen muss. Das ist einmal Financial Excellence. Logisch, man braucht erstmal Transparenz in Unternehmen, vernünftige Zahlen, Controlling und Ähnliches. Wenn man nichts messen kann, dann kann man auch nichts verändern, sagen wir es mal so. Das zweite ist eben das besagte Thema Human Resources, was ganz wichtig ist, denn wir selber sind ja keiner, der das ins Lenkrad greift. Also wir werden ja nicht dort Geschäftsführer in den Unternehmen, sondern wir brauchen das richtige Management. Und damit steht und fällt letztendlich auch unser Erfolg zum Schluss. Dieses Management zu unterstützen bestmöglich in allen Positionen ist der zweite Punkt. Und der dritte ist dann eigentlich Strategie und Wachstum. Weil wir sind auch natürlich jetzt erstmal per se ein Wachstumsinvestor, zumindest im Bereich Private Equity. Und da sieht man natürlich auch, dass es, also was Strategieprozesse, wo möchte man eigentlich in 5 Jahren sein, bei vielen nicht ausgeprägt ist. Ne? Bei vielen Mittelständlern ist die Strategie der nächste Kundengewinn. Ne? Das sind so die Kernkompetenzen, die wir besetzen, wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, dass sich dort der Reifegrad in den Unternehmen weiterentwickelt. Und dann gibt es natürlich Fachkompetenzen für Supply Chain, für Einkauf, Pricing und. Da holen wir dann Spezialisten dazu. Das wäre dann ein Team, was viel zu groß wäre, was wir uns nicht mehr leisten könnten dann auch.
Ich glaube, der Wettbewerbsnachteil, wenn du die Ressourcen nicht hast, ist zu groß. Das geht nicht gerade bei Mittelständern, die häufig, mittlerweile ist es besser geworden, aber die früher mit sehr wenig Reporting und Kennzahlen ihr Geschäft gesteuert haben, sehr viel Bauch dabei. Der Michael Dell hat immer gesagt, you can't measure it, you can't manage it. Und das ist bei den PEs jetzt, bei Götzen, bei den anderen, das ist einfach unabdingbar, dass du diese Granularität hast in deinen Organisationen, um wirklich tief einzusteigen, um die wichtigsten Faktoren herauszufinden, wie ein Geschäftsmodell getriggert ist und was man da anpassen kann, um noch erfolgreicher zu sein. Also es ist deutlich operativer und strategischer geworden, denke ich mal.
Und man hat natürlich auch mit einem Thema zu tun, gerade, ich sage ja immer so ein bisschen Small Cap ist immer noch was anderes als Large Cap, denn häufig ist der Unternehmer, wenn wir einsteigen, das allwissende Medium, ne? Also der ist der beste Vertriebler, der leitet die Produktion, der ist auch das ERP-System, alles in einem, der hat ja meistens ein Nachfolgethema. Das heißt, man muss ja da aus diesem Unternehmen dann ein managementgeführtes Unternehmen machen und das geht eben nur mit Prozessen, mit Strukturen. Ja. Auch wenn das natürlich ein schmerzhafter Pfad ist, häufig auch für den Unternehmer. Aber wenn er sieht, dass es dann doch die Früchte trägt, dann ist doch immer alles sehr positiv.
Paul, du siehst ja heute sehr viel verschiedene Private Equity Fonds, sicherlich mehr als ich und wahrscheinlich auch mehr als Götz, einfach durch deine Arbeit als Headhunter, wo du CFOs oder Executives in Portfoliounternehmen reinbringst oder auch in Familienunternehmen aus dem Mittelstand, wo vielleicht ein Private Equity Angle besteht. Du hast mir heute Morgen gesagt, dass es relativ oft Restrukturierungshintergrund hat im Moment, wenn du Placements machst. Was sind denn aus deiner Sicht im Moment essentielle Skills, die ein Private Equity Haus braucht, auch eins, das schon vielleicht eine lange Historie hat, wie die Hannover Finanz, um in diesem schwierigen Umfeld jetzt bestehen zu können?
Es kommt natürlich auf die Situation drauf an, aber zufälligerweise sind es viele Distressed-Situationen, die wir kennenlernen, vielleicht auch durch meinen eigenen Background. Ich habe das immer früher geliebt. Also erstens brauchst du Hilfe sofort. Wenn du eine Distress-Situation hast, fang nicht an, einen Perm-CFO zu suchen, der 6 Monate Kündigungsfrist hat und vielleicht so eine Situation noch nie erlebt hat. Sondern du musst zuerst stabilize the patient, ja, stop the bleeding. Da brauchst du einen starken Interimer, der gefühlt morgen anfangen kann und der alles schon gesehen hat. Ja, der die Schwächen im Prozess gleich kennt, der die Leute gleich beurteilen kann, ob sie am richtigen Platz sind und so weiter und so fort. Also da muss ein Top-Interimer rein. Da gehört Speed dazu. Wo liegen die Problematiken? Man, die PEs werden das selbst kennen. Ja. Muss man einen engen Austausch haben und dann muss umgesetzt werden. Ja, Speed, make it happen fast. Make it happen right, aber make it happen fast.
Ist Private Equity im deutschen Mittelstand schon dort, dass sie offen sind für eben diese schnellen Lösungen, diese Interimer zum Beispiel auch?
Sie sind es mittlerweile, weil sie es sein müssen. Also ich habe jetzt die letzten Wochen einige Gespräche geführt, wo es am Anfang nicht so klar war, was die Lösung ist. Und ich habe Bauchweh gehabt, als derjenige vielleicht ein Beispiel gesagt hat, wir suchen einen Perm-Kandidat und bla bla bla. Dann habe ich zu ihm gesagt, du brauchst eine sofortige Lösung. Ja. Ja, nicht, weil ich Interim verkaufen will, ja, aber du brauchst die sofortige Lösung und du brauchst jemand, ich nenne das mal Risk of Failure. Der Risk of Failure bei einem Interimer, der so viele unterschiedliche Baustellen gemeistert hat, ist fast bei null. Wenn du einen Perm nimmst, der diese raue Wasser nicht kennt, dann ist es ein High-Risk-Failure. Also fang mit Interim an, 6 Monate, 9 Monate, und dann kannst du später einen anderen Typus suchen für eine stabilere Situation. Vielleicht sogar auch noch strategischer. Ja. Aber am Anfang, hands on deck, schnell stop the bleeding, stabilize the patient, und dann kommt die zweite Phase.
Kann ich komplett unterstreichen. Gerade in Restrukturierungssituationen ist das sehr wichtig. Und ich glaube auch, da sind Interimer fast wichtiger und besser als eben Perms, denn er muss einmal, wie du sagtest, mutig sein, Entscheidungen zu treffen, auch mal die falsche im Zweifel in einer Restrukturierungssituation. Und er muss sich auch unbeliebt machen, im Zweifel im Team, ne? Weil er eben auch Entscheidungen fällt, die nicht immer positiv sind für alle Mitarbeiter. Von daher sind solche Leute vielleicht auch irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr ein Stück weit auch verbrannt. Und dann ist es auch gut, später dann wieder jemand für eine langfristige Lösung zu finden. Das ist das eine. Und wenn man Private Equity in Interimer guckt, selbst bei den gesunden Unternehmen ist es so, dass wir da deutlich offener mittlerweile sind, Leute als Interim-Lösung reinzuholen, weil die Zeit, die dreht sich so schnell, dass man sagt, wir können jetzt, wenn eine CFO-Position vakant ist, irgendwie nicht irgendwie ein Dreivierteljahr oder Jahr warten, bis wir einen neuen haben, sondern da braucht man zwischenzeitlich dann eine Lösung, dass der Laden weiterläuft sozusagen.
Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch eine große Herausforderung für eure Transformation oder auch deine Rolle dabei, das Vermächtnis deiner Vorgänger zu wahren, denn Hannover Finanz galt oder gilt ja immer noch als, sag mal, gutes Private Equity, ruhiges Private Equity. Ihr seid nicht die Wilden, High Leveragen und tausendmal zukaufen, sondern bleibt auch gerne mal 5 oder 10 Jahre dabei. Jetzt sprechen wir ja schon über relativ starke Eingriffe in Unternehmen, Managementwechsel, in Interim reinzuholen. Hast du dort heute weniger Berührungsängste, als vielleicht deine Vorgänger gehabt haben oder als du es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren hattest?
Sicherlich, das hat sich auch geändert, der Ansatz, wie man mit Unternehmen und Unternehmern umgeht. Also im Sinne, wie aktiv bringe ich mich selber mit ein? Vorhin sagte ich ja einmal, früher haben uns die Unternehmer fast wie eine Bank gesehen, ne? Also gib mir das Geld und dann lass mich in Ruhe, ich gebe euch das Reporting und dann ist schon alles gut. Heute wollen wir natürlich da viel mehr wissen und auch viel mehr mit unterstützen. Und interessanterweise hat sich aber auch die Generation der Unternehmer entsprechend entwickelt. Also die fordern auch aktiv Unterstützung. Also von daher ist das kein Widerspruch an sich heutzutage mehr, sondern die Zusammenarbeit hat sich einfach komplett geändert. Natürlich muss man auch im Zweifel mal, gerade wenn wir machen ja Mehrheiten und Minderheiten, gerade in den Mehrheitssituationen muss man natürlich auch mal Personalentscheidungen treffen, wenn man merkt, man hat hier vielleicht doch die falsche Person. Die Kunst ist es natürlich schon beim Einstieg rauszufinden, haben wir das richtige Team? Und da muss man im Zweifel auch mit dem verkaufenden Unternehmer, wenn der eine Management uns vorstellt und sagt, das ist die Zukunft meines Unternehmens und wir haben da vielleicht Zweifel an der einen oder anderen Person, hätten wir früher vielleicht gesagt, na komm, machen wir trotzdem und dann finden wir vielleicht später eine Lösung. Heute sprechen wir das offen an, von Anfang an. Und auch da merkt man, der Unternehmer ist im Nachhinein froh, weil er im Zweifel sogar selber schon darüber nachgedacht hatte und sich fragte, ist das vielleicht die richtige oder die falsche Person, diese Offenheit zu haben. Das ist einfach ganz wichtig.
Ich finde es auch wichtig, jetzt der Ansatz von Götz, dass man eine eigene Operations-Team hat. Das haben nicht alle, das hat Advent zum Beispiel nicht. Die haben immer noch hier 3 Schlüsselpersonen, aber die arbeiten sehr eng mit Berater. Ich finde die Akzeptanz, wenn du ein Unternehmen gekauft hast, Hannover Finance hat Unternehmen X gekauft und die platzieren ihre eigenen Leute selektiv. Die haben eine deutlich höhere Akzeptanz dort, wenn du vom Eigentümer kommst, also wenn du McKinsey oder BCG oder Bain bist. Das war früher häufig ein Riesenproblem. Die großen Berater kommen rein, machen ihre PowerPoints, bla bla bla, bla gehen nicht in die Tiefe, wie es sein muss, wie deine eigenen Leute, Götz, heutzutage. Genau. Die Granularität ist nicht da. Hinterlassen dann einen PowerPoint-Plan, was Management häufig feststellt, ist nicht umsetzbar. Die Due Diligence-Findings sind Quatsch, etc., etc., etc. Also das war damals zu meiner Zeit häufig sehr kontraproduktiv. Ja, wo wir dann gestritten haben mit PE, weil wir festgestellt haben, dieser Bericht von dem strategischen Berater war teilweise total daneben.
Aber interessant ist ja, dass diese positive Weiterentwicklung von Private Equity nur möglich wurde, weil sich auch die Unternehmer weiterentwickelt haben, weil sie es nicht mehr als übergriffig empfinden heute, sondern als wertvollen Input. Früher hätte es ja jedes Mal Knatsch gegeben.
Ja? Naja, am Ende des Tages entscheidet Hannover Finance, wie das Unternehmen, wie man da vorgeht, ne, und welche Leute das machen.
Ja. Ihr macht ja Minderheitsbeteiligung.
Das ist also Minderheit ist natürlich dann wieder was. Wir machen beides. Ne? Ja. Also ich glaube, der Schwerpunkt ist wahrscheinlich trotzdem aktuell Mehrheiten, also Nachfolgeregelungen. Aber klar, bei den Minderheiten ist das eine andere Situation. Da kann man nur versuchen zu überzeugen, in dem Sinne, dass es wirklich mehrwertstiftend ist. Ne? Und wenn der Unternehmer dann sagt, komm, lass mich in Ruhe, und vom Berater halt die sowieso nichts, wie du auch gerade richtig sagtest, die kosten meistens viel Geld, ist ja deren Vorurteil, machen tolle, bunte PowerPoint-Slides, aber ansonsten ist einem nicht geholfen. Das ist die Kunst, die Leute da mitzunehmen. Ne? Und natürlich, bei der Mehrheit kann ich dann auch mal vielleicht ein bisschen stärker die Richtung auch vorgeben, wenn es da Widerstand gibt. Aber letztendlich, wenn es Widerstand gibt, ist ja häufig sowieso schon ein Problem, weil dann wird ja die Zusammenarbeit auch nicht so gewollt. Und wie gesagt, da braucht man die richtigen Leute, was wir gerade sagten, die auch hands-on in die Tiefe unterstützen können und den Mehrwert zeigen.
Genau, und das war auch ein Problem früher bei den strategischen Beratern. Sie haben natürlich super akademische Leute dabei gehabt, da muss man nicht drüber reden, Top Colleges, bla bla bla, aber die könnten innerhalb des Unternehmens nur auf Management-Ebene kommunizieren. Darunter, die waren limitiert da, die könnten die Leute nicht abholen, weil sie einfach sehr akademisch unterwegs waren. Ich kann es mir vorstellen, bei dir im Team hast du Leute, die durchaus reingehen und mit einem Sachbearbeiter und schnell reinkommen, wo das Problem ist, da gibt es diese Barriere nicht. Also insofern finde ich das schon. Nichts gegen strategische Berater, die haben auch ihren Wert beizutragen, aber nicht so in dem operativen Umgebung, wie ich finde.
Götz, schauen wir mal in euer Portfolio rein. Ich habe eingangs erwähnt, was für Unternehmen sich da früher fanden. Das war so eine Art Best-of-Mittelstand, Automotive, Anlagenbau, Chemie, Logistik. Der Mittelstand hat sich verändert, euer Portfolio auch. Wenn ich jetzt in euer Portfolio reinschaue, finde ich da zum Beispiel Unternehmen wie First Climate und Paultech. Das sind zwei Cleantech-Spezialisten. Ich finde einen digitalen Vermögensverwalter, mehrere Medizintechnik-Spezialisten, einige Software- und IT-Unternehmen und sogar einen Zulieferer für die Weltraumindustrie, den ihr vor ein paar Wochen gekauft bzw. wo ihr reingegangen seid. New Space. Wie aggressiv habt ihr eure Investitionsstrategie weiterentwickelt und warum?
Natürlich, wie sich auch die Welt weiterentwickelt, müssen wir natürlich auch gucken, ob wir noch die richtige Investitionsstrategie haben. Und von daher haben wir natürlich für uns auch gesagt, wir brauchen für die Zukunft, ist natürlich jetzt schon einige Jahre zurück aus der Perspektive, wir brauchen auch andere Skillsets, was Sektor-Know-how angeht, was Netzwerke angeht. Wir waren schon seit jeher sehr stark natürlich im industriellen Bereich, im Anlagen-, Maschinenbau, Automobilzulieferindustrie. Da haben wir auch tolle Netzwerke und Kontakte und Industrieexperten gehabt, aber eben, ich sag mal, für Weltraum oder für Software, Digitalisierung nicht oder weniger vielmehr. Und da haben wir natürlich sehr stark dran gearbeitet, dass wir genau dieses Know-how aufbauen, diese Netzwerke aufbauen, sehr stark forciert haben und eben auch das Team deswegen sektoral aufgestellt haben. Das war ganz wichtig, diese Weichenstellung. Denn nur wenn man so in die Tiefe reingeht halt, ne, und sich unsere Softwareleute mit den Softwareberatern, mit Softwareunternehmern unterhalten, dann kommt man eigentlich nur in diese Tiefe, dass man sich wirklich über Geschäftsmodelle gut austauschen kann. Denn die Welt hat sich ja auch geändert. Man zahlt heute gerade für gute Unternehmen auch höhere Kaufpreise. Und da muss man sehr gut wissen, ob das Unternehmen diesen Kaufpreis dann auch gerechtfertigt ist oder nicht.
Wie genau habt ihr euch denn dazu befähigt, in solche neuen Industrien zu investieren? Nehmt uns da mal mit oder gibt vielleicht ein, zwei Beispiele, was da so Meilensteine waren.
Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben heute 4 Kernsektoren, auf denen wir arbeiten. Vor 5 Jahren hatte ich mal ausgerufen, es gibt 3 Fokussektoren. Und das ist Medizintechnik, das ist Software. Und das ist Hightech Industries. Da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich jetzt im Wesentlichen Dealflow sehen, der aus diesen 3 Sektoren kommt. Und ich sag mal, mit diesem Startschuss hat das eigentlich begonnen, ne? Dass sich dann unsere Kollegen auch mit diesen Sektoren tiefer auseinandergesetzt haben und das Know-how langsam aufgebaut haben. Und dann ist das sicherlich eine Evolution. Ne? Wir haben ja auch nicht von heute auf morgen, dann sind wir Software-Experten geworden und wir sind wahrscheinlich auch immer noch weit entfernt, ein richtiger Software-Experte zu sein. Aber wir können auf Augenhöhe durchaus mit den Unternehmern sprechen und haben auch am Tisch dann die richtigen Leute, die nochmal die besseren Fragen in Zweifel stellen als wir. Und das wird dann natürlich schon wahrgenommen und auch sehr positiv gewertschätzt. Natürlich. Und man muss natürlich auch im Markt sich bekannt machen, dass man Software macht. Immer wieder muss man das auch bei den Beratern sagen. Ne? Der sagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Hannover Finanz Software macht. Ne? Ich dachte, sie machen Automobil und Maschinen- und Anlagenbau. Und das muss man natürlich auch die Awareness schaffen.
Also gerade Software, wir haben da eine Analyse gemacht vor 6 Wochen. Software PE-Firma in Deutschland, das ist ja unfassbar, wer Software macht. Da habe ich PE-Häuser kennengelernt, die kannte ich vorher
ja,
nicht.
Ja, genau.
Ich glaube 15 oder 20 Software-Investments, ja. Also deswegen ist der Götz gezwungen, so vorzugehen, genau. um da überhaupt erfolgreich zu sein.
Ja. Aber wir haben einen Vorteil, Entschuldigung, wir haben ein recht großes Team und deswegen können wir uns sektoral aufstellen. Ne? Ja. Weil wenn das Team zu klein wäre, dann geht das natürlich nicht. Aber dadurch, dass wir dann doch schon eine Größe haben, funktioniert das wieder.
Aber es gilt für dich ja auch als Private Equity Headhunter, die Netzwerke von früher, wo du vielleicht viele Automotive Guys kanntest.
Die wollen alle raus, die wollen raus.
Ja, genau.
Aber die, ich will raus.
Aber das Know-how hat ja nicht mehr den Wert, den es früher mal hatte. Wer jetzt ein PI bei dir anruft, sagt, ich habe ein Issue im Softwareunternehmen, kann FPS mir einen CFO besorgen, dann musst du auch ganz andere Leute kennen. Wie lange dauert es, so ein Netzwerk aufzubauen in so neuen Industrien? Und wie schwer fällt es, wenn man dafür auch ein altes Netzwerk aufgeben muss?
Also diese Netzwerkthema, ja. Also wenn ich jetzt ein CFO suche für Götz, für ein Softwareunternehmen, dann finde ich diese Person am Markt, wie auch immer. Ja, es muss nicht in meinem eigenen Netzwerk sein. Es kann sein, dass ich jemanden kennenlerne durch eine Empfehlung und so weiter und so fort. Ich rede mit ihm über den Job, das Geschäftsmodell. Jede Firma hat ein Geschäftsmodell, ja. Das muss man verstehen, das ist nicht Rocket Science. Und dann sieht man relativ schnell, ob das passen kann oder nicht. Also man muss nicht immer überall Genetzwerk sein, um erfolgreich zu sein. Also für Götz jetzt natürlich mit Unternehmer ist es ein bisschen anders, weil die wollen schon Beziehungen haben und so weiter und so fort. Aber am Markt heutzutage kommst du sehr schnell in Kontakt mit geeigneten Leuten. Sehr schnell. Und die Automotive-CFOs passen nicht zur Software übrigens.
Aber vielleicht zur Raumfahrt.
Ja.
Wenn es industrielle Produktion oder Prozesse sind, dann funktioniert es vielleicht schon eher wieder.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Genau. Ihr versucht ja auch ein bisschen Know-how mit rüberzunehmen in die neuen Sektoren, ja.
Genau, also das ist ja, gerade wenn man jetzt mal den industriellen, den produzierenden Bereich anguckt, da war halt früher der Schwerpunkt sicherlich tatsächlich Unternehmen, die irgendwie in die Automobilindustrie, weil das einer der größten Wirtschaftszweige Deutschlands natürlich war, sei es direkt oder indirekt geliefert haben. Und heute gibt es eben viele andere spannende Industrien und da kann man natürlich auch nach Horror ziehen. Das war aber schon früher so, ne? Also Automotive war ja nicht alles schlecht. Da wurde ja sehr viel also professionalisiert. Effizienzweltmeister, weil natürlich die OEMs auch gnadenlosen Druck auf ihre Zulieferer
absolut.
Und von daher kommt man natürlich sehr, sehr viel lernen aus diesen Industrien.
Also ich muss sagen, die Automobilindustrie hat super CFOs produziert. Ja, super produziert. Muss man überlegen, ich war selbst 5 Jahre in der Branche, ja. Du arbeitest als Tier 1 war ich in dem Fall, also Axis und Lear. Du hast nie Verträge mit den OEMs, letztendlich. Du kriegst einen Brief rein, am Tag nach einem Meeting, wo die 5% haben wollen, ja. Und da auf einmal ist dein Werk in Frage gestellt, ob das überhaupt noch geht, oder? Und wenn du CFO, wenn du dadurch manövrieren kannst, ja, ohne, du hast de facto die Verträge nicht, ne? Wenn VW dir schreibt, ich brauche 5%, dann erwarten die auch 5%, ja. Es gibt auch andere Kunden, die eher kooperativ sind. Ich fand BMW damals sehr kooperativ, zum Beispiel, deren Einkaufsvorstand waren. Top Unternehmertyp, ja. Aber das sind CFOs, die müssen natürlich die Fähigkeit haben, sich anzupassen in eine neue Umgebung. Also Software ist eine ganz andere Umgebung, ganz anderer Menschentyp ist als Automotive. Aber die meisten Interimer zum Beispiel, die sind anpassungsfähig, ja. Sollen haben es überall gleich. Das haben die Venezianer vor vielen Jahren uns auferzwungen. Ja, das bleibt auch so.
Götz, eure Marke oder eure Geschichte ist ja teilweise ein Trumpf, kann aber auch eine Bürde sein. Also Hannover Finanz steht ja für gewisse Dinge, sag mal, Finanzierer klassischer Mittelständler. Und wenn man über euch recherchiert, zum Beispiel als Unternehmer, der euch kennenlernt, stößt man ja auch schnell auf so Namen wie Fielmann, Bossmann, Mobilcom und so weiter. Und es entsteht ein Bild. Wenn ihr jetzt versucht, mit jungen Tech-Unternehmern ins Gespräch zu kommen, Softwareunternehmern, Gründern aus dem New Space-Bereich zum Beispiel oder sowas, ist dann eure Vergangenheit eher Trumpf oder eher eine Bürde?
Teils würde ich sagen, ne? Und das hat sich aber auch gewandelt, das Bild, weil ich glaube, wir hatten auch eine lange Zeit, als ich auch gerade so angefangen hatte, die ersten Jahre, war schon das Bild der Hannover Finanz, des ein bisschen angestaubten Dinosauriers, der zwar sehr erfolgreich ist, aber eben diese klassischen Industrien bedient, ne? Sich gern eben mit den älteren Unternehmern in den Nachfolgen tummelt. Und von daher war es natürlich da, die Aufgabe zu zeigen, Mensch, nee, wir sind weiterhin modern, ne? Wir haben jetzt ein junges Team und das hört und sieht man auch im Marktfeedback, das ist das eine. Auf der anderen Seite zieht der Name natürlich doch, ne? Denn auch ein Softwareunternehmer guckt natürlich auf einen Rossmann, auf die Unternehmerpersönlichkeit oder auf einen Fielmann trotzdem sehr positiv halt, ne? Und von daher sind diese Referenzen natürlich dennoch weiterhin Gold wert. Vor kurzem hatten wir mal einen Unternehmer im Dentalbereich in der Industrie, der dann irgendwann mal sagte, ja Götz, wir wollen hier gemeinsam der Rossmann der Dentalindustrie werden. Ne? Da sieht man, dass diese Namen weiterhin sehr positiv, obwohl sie schon sehr lange zurückliegen eigentlich ja auch, ne, als Referenz positiv wahrgenommen werden.
Und sehr erfolgreiche Unternehmen, genau, muss man genau sagen. Rossmann, Fielmann.
Eben. Ihr habt noch eine Spezialität und auch da wieder die Frage sozusagen, wie da die Transformation gelingt. Ihr habt nämlich anders als die meisten Private Equity Fonds keine klassischen Fonds, die 10 Jahre laufen und dann sozusagen neu aufgelegt werden. Alle 2, 3, 4 Jahre macht ihr einen neuen Fonds, sondern eure Flaggschiff-Fonds sind Evergreen-Fonds und viele eurer Investoren sind da schon seit Jahrzehnten investiert in diesen Fonds. Die haben damals ein anderes Produkt gekauft, in Anführungszeichen, als das, was sie heute haben. Die haben damals Automotive, Drogerieketten etc. gekauft. Jetzt kriegen sie New Space, Climate Tech und Software. Wie hast du denen denn euren neuen Weg vermittelt, dass die ihr Geld nicht abziehen?
Ich sag mal, auch da wieder zweigeteilt. Zum einen haben sich auch die Investoren, also die Namen sind die gleichen geblieben, aber die Personen, die das betreuen, sind sicherlich auch teilweise andere und verändern sich auch weiterhin. Früher war das mal, ich sag mal, der CFO des Versicherungskonzerns, der bei uns mit im Aufsichtsrat saß bei dem Fonds und über Investitionsentscheidungen getroffen hatte. Heute sind natürlich diese Unternehmen auch alle riesengroß geworden von dem, was sie an Geld anlegen müssen. Und da gibt es sehr professionelle Asset-Management-Abteilungen und sehr smarte junge Leute, die natürlich auch sagen, Mensch, Hannover Finanz, ich glaube, nur Automotive ist vielleicht nicht mehr das Richtige zukünftig. Also sprich, da kommt natürlich auch ein Veränderungsdruck. Die Herausforderung ist auch da wieder natürlich, auch den Investoren klarzumachen, macht euch keine Sorgen, wir haben auch Know-how da, ne? Und machen eben nicht Jugendforscht oder ähnliches, indem wir sagen, wir kaufen jetzt auf einmal Softwareunternehmen, ohne dass wir davon Ahnung haben. Das ist der wichtige Schritt, die Unternehmen bzw. die Investoren da auch mitzunehmen, dass wir eben uns da auch entsprechend weiterentwickelt haben. Da kamen natürlich schon Fragen. Jetzt macht ihr auf einmal Software, jetzt macht ihr auf einmal Green Tech und ähnliches. Denen dazu sagen, nee, das ist schon alles in Ordnung. Wir sind da mittlerweile auch gut aufgestellt vom Team im Know-how.
Ihr habt ja beide gesagt, dass dieser Wandel notwendig war, weil sich die Welt um uns herum wandelt. Haken dran. Trotzdem die Frage, Götz, sind Investments in Green Tech, in Software und Co. riskanter als früher Automotive von MedTech?
Würde ich nicht per se sagen. Also man muss eben die Unternehmen und die Industrien und deren Treiber gut verstehen, ne? Und dann ist das gar nicht mal, ich sag mal, warum wollen denn die Finanzinvestoren alle in Softwareunternehmen investieren? Weil die sagen, eigentlich vermeintlich sind die Geschäftsmodelle sogar sicherer. Die wachsen meistens sehr stark. Man hat häufig wiederkehrende Umsätze mit Kunden, die eigentlich kaum kündigen, also Recurring Revenues, wie das ja im Neudeutschen heißt. Von daher sind die Geschäftsmodelle mal grundsätzlich wahrscheinlich sogar ein bisschen stabiler, ja, als wenn ich den VW-Zulieferer, wo man kaum Verträge hat, ja, der heute mal sagt, er ruft ab und 2 Wochen später ruft er gar nichts mehr ab. So eine Produktion zu steuern ist natürlich was ganz anderes.
Auch weniger CapEx.
Genau.
Software. Also wenn du es kommt aufs Geschäftsmodell drauf an. Ja, wenn du irgendwelche Positionierung gefunden hast, wo du alleine unterwegs bist, zumindest am Anfang, dann macht das Sinn.
Das Risiko kommt eigentlich daher, dass man deutlich höhere Kaufpreise zahlt. Ja. Ne? Also das ist eigentlich das Risiko. Und wenn das Unternehmen dann nicht so wächst, wie man sich das vorgestellt hat, dann hat man ein Problem damit natürlich. Ja. Bei einem Automobilisten, ich sag mal, heute kann man vielleicht gar nicht über richtige Bewertungen bei denen reden. Vielleicht hat man da irgendwie um die 6-mal EBITDA bezahlt. Bei dem Softwareunternehmen ist man dann vielleicht beim 20-fachen im Zweifel sogar schon gelandet oder mehr, ne? Weil aber, da ja Umsatzmultiples gezählt werden.
Aber die Bewertungen bleiben natürlich. Also selbst wenn ihr 20-fach für ein Softwareunternehmen bezahlt, kriegt das nicht richtig in Gang, da werdet ihr beim Exit immer noch zumindest mal 15-mal oder 18-mal bekommen, weil die halt keine CapEx haben und so weiter.
Genau, aber dann wirklich eine Überrendite zu erwirtschaften, und das müssen wir ja irgendwie, damit im Schnitt dann wieder was Gutes dabei rauskommt, das ist natürlich dann die Herausforderung.
Muss man vielleicht Ranjan Chen fragen, er ist ja gegenüber. hat er die Woche Aaron verkauft, also die bleiben drin, aber super, ja, multiple. Genau. Von einem relativ einfaches Geschäftsmodell, also die Immobilienverwaltung. Es ist kein Rocket Science, aber das haben sie hinbekommen. Und die Umsätze steigen jedes Jahr 30-40%. Ja.
Also eigentlich ist das Umfeld ja gut für Private Equity. Wir sehen eine Industrie in der Transformation, die die Change-Begleitung benötigt. Die liefert Private Equity schon seit 50 Jahren. Wir sehen tendenziell weniger anlagenintensive Industrie, weniger investitionsintensive Industrie, was Private Equity tendenziell auch entgegenkommt. Wir sehen einen sehr effizienten Kapitalmarkt auf der Finanzierungsseite, auch mit Private Debt und so weiter. Im Moment tut sich Private Equity schwer. Wenn wir jetzt mal durchschauen, vielleicht die Frage zuerst an dich, an Paul. Was glaubst du, muss passieren, dass Private Equity in 5 Jahren noch erfolgreicher sein wird im deutschen Mittelstand, als es jetzt vor der Flaute war, die uns jetzt gerade heimsucht?
Das kann Götz besser beantworten als ich an der Stelle, muss ich sagen.
Der kommt noch an die Reihe, aber
Ja gut, ich meine, momentan hast du die Situation, dass die Preiserwartungen zu weit auseinander sind, dass viele Portfolio-Companies leiden über die höhe Zinsen und nicht rechtzeitig auch umstrukturiert haben und jetzt im Distress sind und die Banken machen Druck und so weiter und so fort. Buy better companies.
Ja, genau.
Ja. Götz, was würdest du sagen, was muss passieren, damit Private Equity in 5 Jahren besser dasteht als jetzt und besser dasteht, als es früher dastand?
Die Themen, über die wir eigentlich gerade gesprochen hatten, ne? Man muss sich halt eben noch tiefer mit den Unternehmen beschäftigen. Habe ich die richtigen Menschen an Bord? Also im Sinne der Geschäftsführung, ist das Geschäftsmodell das Richtige? Du sagtest es gerade, buy better companies, da muss man sich relativ im Klaren sein. Und was natürlich hinzukommt, was wir gemerkt hatten, und da haben wir ja auch schon geantwortet mit dem Operating Team, dass die Unternehmen deutlich stärker Unterstützung brauchen, auch durch uns. Gerade wenn man so schwierige Zeiten hat wie heute, dann wird auch diese Unterstützung eben gefordert und gebraucht.
Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich, Götz. Und zwar eine Sache haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, die werden wir auch von der Zeit her nicht mehr schaffen. Und zwar, ihr habt ja noch eine weitere Transformation. Ihr wandelt euch gerade vom Finanzinvestor oder vom Private Equity aus zum Multi-Asset-Manager. Ihr habt vor ein paar Jahren einen eigenen Debt-Fund gegründet, die HF Debt. Jetzt launcht ihr gerade HF Opportunities, ein Fonds für Special Situations. Ihr habt den alten Kernbereich, der jetzt HF Equity heißt, die Eigenkapital-Investments. Ist irgendwann auch mal gut mit Veränderungen bei der Hannover Finanz für dich selber und für dein Team, dass man sagt, jetzt reicht's?
Veränderung ist ja ein stetiger Prozess. Jetzt kann man sagen Change. Ne? Ein Change-Prozess hatten wir wahrscheinlich sogar intern auch, gerade in der Teamveränderung. Aber ansonsten müssen wir uns weiterentwickeln. Ich sag mal, als mein Vater angefangen hatte und die Hannover Finanz 1979 gegründet hatte, war das auch noch eine ganz andere Art der Arbeit, als es dann 10 Jahre oder 15 Jahre später war. Und so muss sich ein Unternehmen natürlich immer weiterentwickeln. Sonst ist man vielleicht irgendwann nicht mehr mit am Markt präsent. Und ich glaube, das kriegen wir gut hin. Das macht auch Spaß. Und von daher glaube ich, dass wir auch zukünftig noch viele Veränderungen sehen werden.
Ich finde auch, muss ich sagen, strategisch sehr sinnvoll, was Götz und Hannover Finance jetzt machen, mit dieser netten Name Opportunities. Ja, da gibt's so viele in Deutschland. Ja, das, ich glaube, weiß gar nicht, ob das die Wahrnehmung ist. Es gibt so viele problematische Kunden und Geschäftsmodelle. Das kannst du nicht vernachlässigen. Das kannst du nicht ignorieren als ehrgeizige PE-Haus. Ja.
Genau. Ja. Und wir haben es ja in der Vergangenheit auch immer schon opportunistisch gemacht. Mhm. Ein Kollege sagte mal früher, Hannover Finanz ist ja so ein kleiner Opportunity Fund, ne? Der irgendwie alles macht. Und das war ja die Antwort, wo wir auch sagten, wir müssen uns mehr spezialisieren im Team. Und deswegen haben wir jetzt auch 3 Geschäftsbereiche daraus gegründet. Und wir haben natürlich gesehen, dass gerade im Opportunity, also ich sag mal Unternehmen mit Restrukturierungs- oder Transformationsbedarf, das ist gerade Wahnsinn, was da an Dealflow kommt Unterstützungsbedarf ist in der deutschen Industrie.
Und die Chancen sind ja immens. Also die industrielle Transformation bietet ja im industriellen Kernland wie Deutschland große Chancen, wenn man sich halt nicht dauernd mit Bankengesprächen, mit Regulierungsaufwendungen, mit Management-Thematiken auseinandersetzt, sondern wenn man einen Befreiungsschlag wagen kann. Und da ist Private Equity ja möglicherweise ganz gut
als und Partner. Das Thema ist häufig, Michael, du hast gute Geschäftsmodelle, die schlecht gemanagt worden sind. Ein gutes Geschäftsmodell ist das A und O. Und dann musst du es halt gut managen, ja. Und das sind viele, die zu langsam waren, die Probleme, die Granularität nicht gehabt haben in ihrer Due Diligence, bla 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 bla. Das geht nicht. Wenn du einmal da drin bist in einer shitty Situation,
zu schwer rauszukommen.
Ganz schön alleine. Die Banken machen immer Druck. Ich höre das von allen Kunden.
Die schicken Herrscher vom Berater rein, die viel Geld kosten. Und
Das Management-Teams, die rasten komplett aus. Weil die werden jeden Tag von neuen Berater kontaktiert.
Was mir an unserem Gespräch heute so gut gefallen hat, ist, Private Equity war ja immer schon stark dabei, Fehler bei anderen zu finden oder Verbesserungspotenzial bei anderen zu finden, in Unternehmen zu gehen, sagen, wo überall Optimierungspotenzial ist und dieses Potenzial zu heben. Heute haben wir mal gesehen, dass die Industrie auch bei sich selber diese Optimierungspotenziale hebt, sich weiterentwickelt und versucht, vor der Kurve zu bleiben, also sich selber vielleicht sogar noch schneller zu transformieren als die Zielunternehmen Mittelstand. Und das ist eine ordentliche Herausforderung.
Klar, das ist ja der Spruch, der Schuster hat meistens die schlechtesten Leisten, ne? Und da versuchen wir natürlich dran zu arbeiten. Gerade wenn man so lange am Markt ist, muss man es eben gezwungenermaßen auch. Ja. Ich sage immer gern, wir sind mittlerweile ein Unternehmen, eine Institution, auch mit weniger Keyman-Risk, als das bei einem klassischen Private Equity bei einer Partnerschaft ist, ne? Wo sich dann 5 Leute mal gegründet haben und sehr erfolgreich natürlich Private Equity betrieben haben, aber dann vielleicht nach der 2., 3. oder 4. Fund-Generation auch wieder aufhören.
Und um Michael Dell wieder zu zitieren, ihr seid definitiv messbar. Ob ihr einen guten Job macht, ist sehr gut messbar in Renditezahlen, in Ausschüttungszahlen. Und es gibt sehr viele andere Fonds da draußen. Die Investoren allokieren ihr Geld da, wo es den größten Ertrag
bringt. Unsere Industrie ist ja transparent.
Michael Dell hat immer gesagt bei Präsentationen, Paul, give me a page, not a book.
Genau. Und wir haben 45 Minuten produziert. Ich entschuldige mich bei euch da draußen, dass wir kein Page, aber auch kein Buch, irgendwas dazwischen abgeliefert haben. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem so viel Spaß gemacht wie wir. Danke, Paul. Danke, Götz.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Und das war's für heute bei The People Equation mit unserem kleinen Blick hinter die Kulissen eines Finanzinvestors, der nicht nur seine Unternehmen, sondern sich selber auch massiv transformiert. Unsere nächste Folge könnt ihr euch schon mal vormerken. Da bekommen wir Besuch von einer jungen Winzerin, die zusammen mit anderen jungen Wilden den deutschen Weinbau kräftig aufmischt. Das ist auch Transformation Deluxe und ein Produkt, das den meisten von uns sehr viel Freude bereiten wird. Für die Weinliebhaber unter euch ein Muss. In diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Bleibt gesund und munter. Euer Paul, euer Götz und euer Michael. Bis bald.